Radio Dreieckland.
Tagesinfo.
Ihr hört das Tagesinfo vom 9. August 1993.
Heute vor drei Tagen, vor 48 Jahren, ist die Menschheit in das Atomzeitalter eingetreten, am 6. August 1945 nämlich. Sein Beginn wurde durch den Donner amerikanischer Kernexplosion ausgelöst, die in Hiroshima und Nagasaki hunderttausende Menschenleben auslöschten. Und noch immer sind jede Menge A-Waffen in den Arsenalen. Willkommen zum heutigen Tagesinfo am 9. August 1993. Mit ein paar wenigen Zeilen wollten wir doch erinnern an diesen 6. bzw. an diesen 9. August. Uns ist aufgefallen bei der Durchsicht der Tageszeitung, dass also dieses Datum kaum noch erwähnt wird, dass es offenbar selbstverständlich geworden ist, dass es eben Atomwaffen gibt und dass es kaum noch irgendeine Zeitung kümmert, darüber ein paar Zeilen zu schreiben. Ja, also mit dieser kurzen Erinnerung. Also begrüßen wir euch zum heutigen Tagesinfo. Unsere Themen. Zunächst wird es zwei Kurzmeldungen geben. Eine zu einer Hausdurchsuchung des IOZs in Bielefeld. Eine zweite Kurzmeldung beschäftigt sich mit den Kali-Kumpeln in Bischofferode. Dann geht es weiter mit den längeren Beiträgen. Da haben wir drei vorbereitet.
Schwere Zeiten für Sitzenbleiberinnen.
Vom kommenden Schuljahr an droht Sitzenbleiberinnen der Klassen 5 und 6 der Gymnasien und Realschulen in Baden-Württemberg eine Versetzung in eine andere Schulart. So jedenfalls legt es Kultusministerin Schulz-Hector in einem Schulleiterbrief fest und erhöht damit Auslese- und Leistungsdruck unter den 11- bis 12-jährigen Kindern. Wir führten hierzu ein Interview mit dem Vorsitzenden der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Stuttgart, Rainer Dahlem.
Den Rudolf-Hess-Gedenkmarsch verhindern.
Am 17. August 1993 ist der 6. Todestag des Hitler-Stellvertreters und Kriegsverbrechers Rudolf Hess. Er starb 1987 im Gefängnis in Spandau und wurde in Wunsiedel beerdigt. Seit 1988 veranstalten Faschistinnen einen Rudolf-Hess-Gedenkmarsch. Die Antifa ruft zu antifaschistischen Gegenveranstaltungen auf. Mehr darüber im zweiten Beitrag des heutigen Tagesinfos.
Hafenstraße bleibt.
Seit mittlerweile 11 Jahren sind die 8 Häuser in der Hamburger Hafenstraße besetzt. 120 Menschen leben dort momentan. Nun steht wieder einmal eine Räumung bevor. Noch vor der Hamburger Kommunalwahl am 19. September will Hamburgs Oberbürgermeister Foschterau deutliche Zeichen setzen, da ein Überleben der Hafenstraße mit ihm nicht in Frage komme. Ungeachtet der brenzligen Situation planen die 120 HafenstraßlerInnen ein ehrgeiziges Neubauprojekt und dieses Neubauprojekt wird auch in dem dritten Beitrag im heutigen Info vorgestellt. Also drei längere Beiträge heute. Es ist also wieder genügend Zeit, hier anzurufen und eure Meinung zu den Beiträgen zu sagen. Unsere Nummer hier im Studio ist die 0761 31 028.
Morgen des 3.8. gegen 9.30 Uhr drangen mehrere Bullen des SEK, begleitet von PB2-Staatsschutz, ins IOZ ein und überraschten die dort anwesenden Personen. Anschließend durchsuchten sie das gesamte AJZ, einschließlich des Infoladens. Diese Durchsuchung dauerte ca. 1,5 Stunden. Die Durchsuchung erfolgte wegen dem Verdacht auf Verunglimpfung der BRD. Auslöser war ein Transparent, das am AJZ hing, mit der Aufschrift Wolfgang Grams vom deutschen Staat ermordet. Laut Durchsuchungsbefehl suchten die Bullen nach Farben, Pinseln, Schablonen etc., mit denen das Transparent hergestellt wurde. Außerdem, um jedes Blättchen umdrehen zu können, suchten sie nach schriftlichen Unterlagen, die auf die Herstellerinnen des Transparentes und Besucherinnen des Infoladens Aufschluss geben könnten. Bei dieser Durchsuchung durften sich nur 2 Vertreterinnen des AJZ im Gebäude aufhalten. Für sie war es unmöglich, das Treiben der Bullen genauer zu beobachten. Gegen 11 Uhr verließen die Bullen das AJZ. Sie hatten anscheinend nichts mitgenommen und nichts beschlagnahmt. Diese Durchsuchung hatte ein Vorspiel. Nachdem das Transparent am AJZ aufgehängt wurde, stellte der Polizeipräsident eine Anzeige, die zuerst jedoch von der Staatsanwaltschaft abgewiesen wurde, da das Transparent in den Rahmen der freien Meinungsäußerung fallen würde. Darauf folgte eine Hetze der Lokalzeitungen Westfalenblatt und Neue Westfälische gegen das AJZ und das Transparent. Nun änderte die Staatsanwaltschaft ihre Meinung, nahm Ermittlungen auf und erwirkte den Durchsuchungsbefehl. Sie erhielt dabei Anweisungen von der Oberstaatsanwaltschaft in Hamm. Wir denken nicht, dass die Staatsanwaltschaft sich für freie Meinungsäußerung einsetzt, sondern dass sie befürchtete, wenn sie das Transparent kriminalisiert, würde es einen Aufschrei in der liberalen Öffentlichkeit geben. Durch die Hetze der Lokalblättchen wurde die liberale Öffentlichkeit jedoch gegen das AJZ aufgestachelt und so der Weg für die Kriminalisierung frei. Das Transparent wurde bereits eine Woche vorher in der Nacht zum 28.07. geklaut. Nach Angaben der Bullen wurde es am Morgen des 3.08. vor dem Polizeipräsidium gefunden. Es soll ein Bekennerschreiben eines Aktionskreises der mündigen Bürger geben, die sich für diese Hilfsbullentat verantworten.
Ihr hört das Tagesinfo vom 9. August 1993.
Treuhand, keine Deponie in der Kaligrube. Die Berliner Treuhandanstalt hat dementiert, dass die Kaligrube Bischofferode nach der Schließung als Sondermülldeponie genutzt werden soll. Dies sei schon technisch nicht möglich. Auch das thüringische Umweltministerium erklärte, Bischofferode sei definitiv nicht als Untertagsdeponie für Sondermüll geeignet. Am gestrigen Sonntag befanden sich 16 Männer und 4 Frauen weiter im Hungerstreik. Es gibt kein Zeichen von Resignation, sagte der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Gerhard Jüttemann. Der Arbeitskampf um den Halt der Grube gehe weiter. Jüttemann kündigte für den 21. August einen weiteren Aktionstag in Bischofferode an, zu dem eine bundesweite Beteiligung erwartet werde. Am 20. August läuft das Ultimatum des Betreibers der mitteldeutschen Kali AG Sondershausen an die Kumpel ab. Bis dahin sollen sie die Werksbesetzung beenden, andernfalls würden alle Arbeiten in der Grube eingestellt. Wir warten ab, sagte Jüttemann. Er warf der MDK vor, sie versuche mit Briefen an jeden einzelnen Kumpel die Belegschaft zu spalten. Dies gelinge aber nicht. Für Donnerstag ist ein Termin mit der Landesregierung zu weiteren Gesprächen über die Schaffung von Ersatzarbeitsplätzen angesetzt. Nach Betriebsratsangaben hält die Solidarität mit den Kumpeln bundesweit an. Inzwischen seien mehr als 300.000 Mark an Spenden eingegangen, aus denen der Arbeitskampf finanziert wird. Das neue Schuljahr, das in Baden-Württemberg in einer Woche beginnt, hält für Schüler und Schülerinnen einige unangenehme Überraschungen bereit. Vom kommenden Schuljahr an droht SitzenbleiberInnen der Klassen 5 und 6 der Gymnasien und Realschulen eine Versetzung in eine andere Schulart. Eine freiwillige Wiederholung der 4. Grundschulklasse soll es nicht mehr geben.
So legt es Schulsektor in ihrem diesjährigen Schulleiterbrief fest, der letzte Woche veröffentlicht wurde. Dies bedeutet Verschärfung der Auslese, mehr Leistungsdruck, Lenkung der Schülerinnenströme auf Real- und Hauptschule. Die höhere Bildung soll wieder den Kindern aus gutem Hause vorbehalten sein. So kommentiert Rainer Dahlem, Landesvorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Baden-Württemberg, die jüngsten Maßnahmen der Kultusministerin. Mit ihm führten wir heute Morgen ein Interview.
Ja, der Schulbrief, den der amtierende Kultusminister oder die amtierende Kultusministerin jeweils zum Beginn eines Schuljahres an die Schulen richtet, hat mittlerweile eine langjährige Tradition. In diesem Schulbrief werden die fürs neue Schuljahr in Kraft tretenden Neuerungen noch einmal angekündigt und die pädagogische Zielsetzung damit verbunden. Und es gibt ja in Baden-Württemberg schon lange, insbesondere aus der Sicht der Konservativen, eine Tendenz, dass zu viele Kinder auf Realschule und Gymnasium überwechseln. Ganz platt ausgedrückt, es gehen zu viele Kinder in die falschen Schulen. Dem will nun die Landesregierung und das Kultusministerium entgegentreten, indem, wenn ein Kind nach der 5. oder 6. Klasse in Realschule oder Gymnasium die Versetzung nicht schafft, dass dann die Klassenlehrerkonferenz eine Schulart Empfehlung aussprechen muss und mit den Eltern darüber reden muss, dass das Kind in die, bitte um Entschuldigung für die Formulierung, in die nächst niedere Schulart, aber so ist es nun halt mal in so einem gegliederten Schulwesen, in die nächst niedere Schulart überwechseln muss. Tatsache ist allerdings, dass die Eltern natürlich an diese Empfehlung nicht gebunden sind. Sie können ihr Kind genauso gut wiederholen lassen, wenn sie das wünschen. Aber es ist auch eine Tatsache, dass damit eine Verschärfung der Auslese beginnend in Klasse 4, sich fortsetzend in Klasse 5 und 6 stattfindet, die wir nicht richtig finden. Wir wollen, dass die Eltern frei wählen können, welche Schulart ihr Kind tatsächlich besucht. Man muss die Bemühung und die Maßnahme sehen in der Anstrengung der Landesregierung, das dreigliedrige Schulwesen zu stabilisieren und den Abwendungstrend von der Hauptschule zu stoppen. Deshalb werden solche Maßnahmen, solche restriktiven, solche ordnungspolitischen Maßnahmen ergriffen.
Nun ist in diesem Schulleiterbrief auch festgelegt worden, dass es nicht mehr möglich ist, diese vierte Klasse Grundschule zu wiederholen. Was hat es denn damit auf sich?
Das geht in die gleiche Richtung. Es war bislang möglich, dass Eltern ihre Kinder freiwillig wiederholen lassen können, wenn sie der Meinung sind, dass aus irgendwelchen Gründen das Kind in diesem Schuljahr nicht die notwendigen Leistungen hat erbringen können und dass sich das im nächsten Schuljahr dann bessert. Diese Möglichkeit soll ebenfalls drastisch eingeschränkt werden. Auch das ist unter dem Gesichtspunkt einer Lenkung der Schülerströme zu sehen. Die Landesregierung möchte die Hauptschule stabilisieren und die Übergangsquoten auf Realschule und Gymnasium begrenzen.
Nun ist ja auch eine Änderung vorgesehen für den Schluss der Schullaufbahn. Das Abitur soll jetzt nicht mehr vor den Osterferien, sondern nach den Osterferien abgelegt werden, sodass Schüler und Schülerinnen mehr Zeit haben zum Büffeln. Was ist denn nach Ansicht der GEW da der Hintergrund?
Also es gab ja in den vergangenen Jahren immer das üble Wort vom Gammel-Halbjahr, 13.2. Die Abiturientinnen und Abiturienten wissen, was damit gemeint ist. Dass eben im zweiten Halbjahr des 13. Schuljahres nicht mehr mit dem notwendigen Druck und mit der notwendigen Einsatzbereitschaft in den Gymnasien gearbeitet wird. Deshalb hat man sich dazu entschlossen, das schriftliche Abitur nicht mehr unmittelbar nach Weihnachten, sondern erst nach Ostern stattfinden zu lassen. Ich denke, es gibt zwei Gesichtspunkte dabei. Zum einen war natürlich der zweite Abschnitt im 13. Schuljahr für Schülerinnen und Schüler, aber auch für Lehrerinnen und Lehrer immer eine Möglichkeit, Dinge in der Schule zu machen, die unter dem Druck des Abiturs nicht möglich sind, projektorientiert zu arbeiten, neigungsorientiert zu arbeiten. Diese Möglichkeit wird jetzt weitgehend abgeschnitten. Insgesamt aber denke ich, dass es eine Maßnahme ist, die man vertreten kann, wenngleich sie natürlich nicht in die allgemeine bildungspolitische Landschaft passt, die ja nach einer Verkürzung der Gymnasialschulzeit ruft.
Diese allgemeinpolitische Landschaft wird von konservativer Seite gemäß dem vorherrschenden Zeitgeist des Bildungs- und Sozialabbaus kräftig in Richtung 50er Jahre umgekrempelt. Und das heißt Verringerung der Abiturquote, Stabilisierung des dreigliedrigen Schulsystems, Stundentafelkürzung bei gleichzeitiger Erhöhung des Klassenteilers, Förderung von Elite-Gymnasien bei gleichzeitiger Vernachlässigung der Regelschulen. Schulen als Lernfabriken, wo Kinder passend für die Bedürfnisse von Industrie und Wirtschaft zugerichtet werden. Rainer Dahlem von der GEW fordert dagegen eine echte Lehrplanreform, die Schule als Lebensraum auffasst, sowie eine Schulentwicklungsplanung, die auf Förderung von Gesamtschulen setzt.
Eine unserer zentralen Forderungen im Moment ist, gerade vor dem Hintergrund dieser Strukturkrise des gegliederten Schulwesens, dass sich die Kinder und Jugendlichen und ihre Eltern von der Hauptschule immer stärker abwenden, dass wir dieses gegliederte Schulwesen kritisch auf den Prüfstand stellen und eine Schulentwicklungsplanung in Baden-Württemberg durchführen, die auch die Möglichkeit beinhaltet, integrative Schulstrukturen zu verwirklichen. Zweitens, wir wollen eine echte Lehrplanreform. Das heißt, wir wollen, dass der Ansatz, der jetzt im Kultusministerium angefangen wird, weitergetrieben wird, dass tatsächlich fächerübergreifend unterrichtet wird, dass eine grundlegende Lehrplanreform stattfindet, an deren Anfang die Fragestellung steht, was muss eigentlich Schule heute leisten, welchen Anforderungen muss Schule gerecht werden. Das heißt, kann es noch Sinn machen, dass man Kindern und Jugendlichen in einem bestimmten Zeitraum das Höchstmaß an Wissen eintropft? Oder muss es nicht neue Qualifikationen geben, wie beispielsweise Teamorientierung, soziales Lernen, problemorientiertes Lernen? Das wären so zwei Knackpunkte.
zwei Knackpunkte, an denen man jetzt sicherlich nochmal tiefer einsteigen könnte. Für heute, denke ich, soll das erstmal genügen. Ich bedanke mich recht schön für das Interview.
Bitteschön.
Ihr hört das Tagesinfo vom 9. August 1993.
Am 17.08.1993 jährt sich zum sechsten Mal der Todestag des Hitler-Stellvertreters und Kriegsverbrechers Rudolf Hess. Auch dieses Jahr soll es eine antifaschistische Gegendemonstration zu dem geplanten Rudolf Hess-Aufmarsch der Faschisten geben. Wir haben ein Interview mit einem Antifaschisten aus Nürnberg, der in der Vorbereitungsgruppe zu den Gegenaktivitäten von dem Nazi-Aufmarsch gemacht. Der Mensch aus Nürnberg erzählt erstmal was über das diesjährige Konzept.
Mhm. Und zum diesjährigen Konzept. Das diesjährige Konzept soll zweigleisig laufen. Wir wollen mit einem möglichst breiten Bündnis, das hinter dem Konzept stehen kann, an dem Tag was gegen den Faschistenaufmarsch, den sogenannten Rudolf Hess Gedenkmarsch, tun. Und zwar finden zu diesem an diesem Tag werden zwei Kundgebungen stattfinden, eine davon in Kulmbach, eine in Weimar. Diese Kundgebungen werden angemeldet sein von 11 bis 18 Uhr und während der Zeit wird auch da an den Kundgebungsorten was laufen. Andererseits wollen wir mit möglichst vielen Menschen, die sich das vorstellen können, an den Ort fahren, an dem die Faschisten marschieren wollen. Aus den Erfahrungen in den letzten Jahren und wie es sich dieses Jahr gestaltet, ist es einfach im Moment noch nicht klar, wo die Faschisten ihren Aufmarsch abhalten werden. Zu dem Teil wäre vielleicht zu sagen, dass sie für den 21. in Wunsiedel angemeldet hatten. Für den 21. sind sie aber mittlerweile verboten.
Die Überlegung, die hinter dem Konzept steht, ist, dass viele Menschen an dem Tag das Bedürfnis haben, ihren Antifaschismus zu manifestieren, aber den Faschos nicht hinterherfahren können und wollen, wie zum Beispiel Flüchtlinge. Und doch ist es wichtig, dass viele Menschen auf die Straße gehen, um den Faschos zu zeigen, dass sie so einen scheiß Nazi-Aufmarsch nicht dulden werden. Klar ist auch, dass auf jeden Fall dahin gefahren wird, wo die Nazis versuchen werden, ihren Rudolf-Hess-Gedenkmarsch abzuhalten. Die Bündnisarbeit, der das Ganze zugrunde liegt, ist erstmal städteregional. Des Weiteren erzählt der Mensch aus Nürnberg, was die Faschos jetzt genau vorhaben und wie sie fahren.
Okay, zu den Anmeldungen von den Faschos ist vielleicht zu sagen, ihr Ziel ist erstmal ihren Aufmarsch in Wunsiedel zu machen. Im Moment ist es aber so, dass der Landkreis Bayreuth und der Landkreis Wunsiedel schon angekündigt haben, dass sie so ein Versammlungsverbot für sowohl rechts- als auch linksextremierte, Zitat von dem jeweiligen Bürgermeistern, machen werden. Was jetzt vielleicht für den, zu den Aktivitäten der Faschos noch wichtig ist, sie haben im Moment in 26 Städten verstreut über die ganze BRD angemeldet. Beispiele sind dafür München, Hannover, Chemnitz, Erfurt und Wiesbaden und Mainz als Beispiele. Also die Begründung für Wiesbaden war, dass sie gesagt haben, wenn die Linken da zu dem Tod von Wolfgang Grams marschieren können, dann können sie das auch ihren Rudolf-Hess-Gedenkmarsch da abhalten. Im Moment ist die Situation so, dass sie in Wiesbaden verboten sind, wogegen sie gerichtlich angehen werden. Und in Mainz schaut die Situation ähnlich aus, so dass sie, also in Mainz sollen sie noch verboten werden. Unsere Einschätzung der ganzen Sache ist die, dass es trotz allem noch Ziel von ihnen sein wird, ihren Rudolf-Hess-Gedenkmarsch in der Gegend von Wunsiedel abzuhalten, wenn sie Wunsiedel selber nicht erreichen können. Zu unseren Gegenüberlegungen ist es immer noch so, dass wir diese beiden Kundgebungsorte in Kulmbach und Weimar, die angemeldet und genehmigt sind, dass das unsere Treffpunkte sein werden, falls und die Kundgebungen da auch stattfinden werden.
Also auch wenn, falls dieser Marsch in Wiesbaden sein sollte, nee, oder in, ja, westdeutschen, ja, Städten? Falls,
genau.
Die, also wer dann da auch hingefahren?
Die Kundgebungen werden auf alle Fälle stattfinden. Des Weiteren mobilisieren wir aber ja für eine Demo an dem Ort, an dem die Faschos marschieren werden. Mhm. Das heißt, egal wo die Faschos ihren Rudolf-Hess-Gedenkmarsch, ihren sogenannten Rudolf-Hess-Gedenkmarsch durchziehen wollen, werden wir an dem Tag dahin mobilisieren, für eine Gegendemonstration da in der Innenstadt zu machen. Das Konzept der Gegendemonstration soll dieses Jahr auch sein, inhaltlich mehr rüberzubringen wie in den letzten Jahren.
Auf der Antifa-Demo letzten Jahres gab es üble Erfahrungen mit Mackerverhalten. Daraufhin angesprochen, erzählt der Nürnberger Antifa weiter.
Aus unseren schlechten Erfahrungen vom letzten Jahr ist es für uns dieses Jahr total wichtig, dass wir uns zu sexistischen Angriffen auch von unserer Seite gegenüber Frauen wehren und dass wir sowas nicht dulden wollen. Es ist einfach so, dass auf dem Vorbereitungstreffen ist einfach ganz klar für uns war, dass sexistische Übergriffe, sei es verbal oder auch anders, gegenüber Frauen oder Frauenblock oder Frauenreihen, wir nicht dulden werden. Das heißt, diese Leute werden aus der Demo rausfliegen. Dasselbe gilt auch für die Kundgebungsorte. Passiert an den Kundgebungsorten sowas, werden die Leute von dem Kundgebungsplatz rausgeschmissen oder entfernt, je nachdem, wie es irgendwie dann ablaufen wird. Des Weiteren ist für uns auch total wichtig, dass wir gesagt haben, dass es ein Alkverbot geben soll, weil wir auch keine Lust haben, irgendwie uns ja durch solche Leute gefährden zu lassen. Das heißt für uns, dass es bei den Kundgebungsorten kein Alk zu kaufen gibt und auch für die Leute, die die Demo an dem Ort machen wollen, an dem die Faschos auch marschieren, Leute, die Alk trinken oder betrunken sind, die fliegen aus der Demo raus, die haben da nichts zu suchen. Jetzt vielleicht noch ein Satz zu dem Teil mit den sexistischen Angriffen. Warum wir das auch irgendwie so handhaben wollen, ist einfach das, dass Leute, die frauenfeindliche Sachen und Äußerungen von sich geben oder noch mehr, die haben einfach inhaltlich mit uns nichts zu tun. Wir wollen, also das ist auch ein Aufruf an die Männer, dass wenn sie sowas mitkriegen, dass Leute neben ihnen so einen Mist verbraten, dass sie sich dazu verhalten und nicht irgendwie so eine stillschweigende Toleranz dagegenüber haben oder so. Es heißt einfach, dass wir das so nicht wollen und nicht zulassen werden.
Wurde es in der Vorbereitung auch thematisiert?
Das wurde in der Vorbereitung thematisiert und soll auch in den jeweiligen Städten und Vorbereitungsplänen in den jeweiligen Städten nochmal thematisiert werden. Es ist uns einfach total wichtig, dass sowas nicht mehr vorkommt. Es ist einfach eine Unmöglichkeit. Also diese Leute haben eigentlich in dem Sinne dann nichts mehr mit uns zu tun, weil es einfach dermaßen inhaltliche Widersprüche sind, dass das ist einfach unmöglich.
Ihr hört das Tagesinfo vom 9. August 1993.
Ein weiterer Teil ist, wer der Hauptorganisator des sogenannten Rudolf-Hess-Gedenkmarschs ist und die Geschichte, die mit ihm zusammenhängt.
Okay, die Anmelder von den Fascho-Kundgebungen oder Fascho-Demos sind regional. Was aber irgendwie dahinter steht, ist einfach, dass Christian Worf von der Nationalen Liste in Hamburg praktisch der Hauptorganisator dieses Jahres für diesen sogenannten Rudolf-Hess-Gedenkmarsch ist und das Ganze koordiniert und ist auch alles mit ihm abgesprochen oder koordiniert ist. Das fange ich einfach mal an. Also, wir wollen dieses Jahr den Schulterschluss der Krawatten- und Stiefelsnazis bei dem Aufmarsch verhindern. Dazu ist vielleicht sozusagen von 88, wo der Aufmarsch das erste Mal stattfand, bis 90 haben sich eigentlich nur die Stiefelnazis und faschistischen Skinheads an diesem Aufmarsch beteiligt, beziehungsweise eben das GDNF-Spektrum und die sogenannten militanten Fraktionen der Nazi-Szene. Seit 1991 haben sie den ganzen die Unterstützerinnen von diesem ganzen Aufmarsch verbreitert. Die Situation war da, dass die biederen Kreise der intellektuellen Faschisten irgendwie sich mit den ganzen eingereiht haben. So war zum Beispiel 1991 schon die Rudolf-Hess-Gesellschaft, also vom Sohn Rudolf Hess, nämlich Wolf Rüdiger Hess, irgendwie Mitaufrufer. Zu deren Mitgliedern zählt zum Beispiel der ehemalige bayerische Innenminister Seidel, der damals wegen seiner Nazi-Vergangenheit dann auch den Dienst später quittieren musste. Ebenfalls gehören zu diesen Aufrufern der Krawattenfaschisten irgendwie die Deutsche Liga von Harald Neubauer, Europaparlamentsabgeordnete.
Harald Neubauer ist mittlerweile parteilos und nur noch Vorstandsmitglied der Deutschen Liga. Außerdem ist er Mitglied der NSDAP AO. der Schulterschluss zwischen Stiefelfaschisten und Krawattenfaschisten möglich wird, erzählt der Antifa aus Nürnberg weiter.
Ja. Also in den letzten zwei Jahren macht einfach der gesellschaftliche Auftrieb für rassistische, nationalistische und revanchistische Positionen es eben möglich, auch den Schlips- und Kragenfraktionen von NPD, DVU und REPS bis hin zu bürgerlichen Kreisen sich mit diesem Aufmarsch zu identifizieren. Für 1992 konnte gesagt werden, auch wenn wir den Ort, irgendwie, an dem die Faschos marschiert sind, nämlich Rudolstadt, nicht erreicht haben, ist es zumindest uns möglich gewesen, durch unsere Gegenmobilisierung diesen Schulterschluss zu verhindern.
Zu verhindern oder offen zu legen?
Bitte?
Zu verhindern oder offen zu legen?
Es war ja so ein Mischding. Es waren wohl welche von denen vorhanden, also anwesend, bloß ist es einfach so gewesen, dass sie selber mit 6000 Teilnehmern an ihrem Ruderfest-Gedenkmarsch gerechnet haben, aufgrund der ganzen Gegenmobilisierung und unseren Sachen, also und unseren Gegenaktivitäten war es einfach möglich, da noch irgendwie relativ viele von denen ja dazu zu bewegen, da eben nicht hinzufahren, sag ich mal. Und einfach relativ wenig von diesen Leuten noch da.
Für Freiburg bleibt noch zu sagen, dass es ein Vorbereitungstreffen gibt, und zwar am Donnerstag, den 12.08. um 20 Uhr im Infoladen Subito in der Klarer Straße 73 hier, für alle Leute, die interessiert sind, da mitzufahren, zu versuchen, den Aufmarsch von den Nazis zu verhindern. Ansonsten bleibt noch zu sagen, Nazis, verpisst euch und tschüss.
Hört das Tagesinfo von Radio Dreieckland. Wir haben noch einen Beitrag vorbereitet über die Situation in der Hamburger Hafenstraße. Da wir noch etwas Zeit haben, werden wir erstmal jetzt noch ein Lied spielen. Das heißt Water und ist von den Inch Tobacco Tables. Habe ich bestimmt jetzt wieder falsch ausgesprochen. Ihr könnt uns gerne anrufen und zu den beiden gelaufenen längeren Beiträgen oder auch zu den kürzeren Beiträgen was sagen. Wir möchten jetzt zu der ersten Kurzmeldung noch eine Information nachtragen. Und zwar hat uns da auch ein Anrufer erreicht und hat angefragt, weil in der Kurzmeldung über die Hausdurchsuchung im AJZ in Bielefeld mehrmals das Personalpronomen wir verwendet wurde, ob das jetzt unsere Meinung ist oder eben die Meinung der redaktionell für diesen Bericht Verantwortlichen. Und das ist so, dass wir eine Fax gekriegt haben vom Infoladen Anschlag in Bielefeld und wir diese Meldung vorgelesen haben, also dass wir sich auf diesen Infoladen Anschlag, also auf die Leute vom Infoladen Anschlag bezieht und nicht auf uns. Das war jetzt vielleicht missverständlich von uns rübergekommen. Ich hoffe, ihr seht es uns nach. So, jetzt das Musikstück. Unsere Telefonnummer hier immer noch die 0761 31 028. Thank you.
to have a ball.
Ihr hört das Tagesinfo vom 9. August 1993.
Is this loud enough? Du wohnst nun auch seit einigen Jahren in der Hafenstraße?
Ja, ich selber wohne seit 89 hier.
Kannst du vielleicht kurz mal sagen, warum du eingezogen bist in die Hafenstraße und wie das für dich im Augenblick ist, so dort zu wohnen? Macht es noch Spaß?
Ja, ich würde schon sagen, klar, ich wohne hier immer noch, weil ich hier wohnen will, natürlich, ne? Und Spaß macht es nicht immer, aber oft. Es ist auch anstrengend, ist es wirklich. Und warum ich hierher gegangen bin, ist eigentlich dieser Wunsch, das, was ich so im Kopf habe, ne, mit dem, was ich leben möchte, das auch mal real umzusetzen. Also nicht immer nur, ja, Politik zu machen abends in Gruppen und dann gehst du nach Hause, sondern irgendwie auch so ein anderes Leben mit vielen verschiedenen so versuchen hinzukriegen und da drin auch die Auseinandersetzung mit vielen.
Seit mittlerweile 11 Jahren sind die 8 Häuser in der Hamburger Hafenstraße besetzt. 120 Menschen leben momentan dort, 15 Kinder. Unter ihnen Moni. Wieder einmal steht den HafenstraßlerInnen eine Räumung bevor. Die Eigentümerin der Häuser, die stadteigene Hafenrandgesellschaft GmbH, hatte dem Verein Hafenstraße, der als gewerblicher Zwischenmieter fungiert, bereits im letzten Jahr gekündigt. Nun war zu klären, ob diese Kündigung auch für jeden einzelnen Bewohner und jede einzelne Bewohnerin gilt. Das Hamburger Oberlandesgericht entschied nun im Mai diesen Jahres, dass diese Kündigung für alle Mieterinnen gelte. Auf juristischer Ebene ist damit alles gelaufen. Da SPD-Oberbürgermeister Foscherau bereits bekundet hat, dass sein Überleben der Hafenstraße mit ihm nicht in Frage komme, könnte der 19. September zur Deadline für die HafenstraßlerInnen werden. Da wird nämlich in Hamburg gewählt und ob die Grün-Alternative Liste ihr Versprechen wahrmacht, sollte sie an der Regierung beteiligt werden, sich für den Erhalt des Hafens einzusetzen, ist fraglich. Zur Situation meint Moni.
Ich sage jetzt mal, was ich so denke. Ne? Ich denke, es wird auf jeden Fall davon abhängen, ob so ein Druck da ist. Also ein Druck von unten. Und Grüne hin oder her, das ist nie ein Garant für irgendwas. Also das muss auch wirklich real auf der Straße und in den Köpfen und sich darin auch ausdrücken, was Menschen machen. Und natürlich ist es irgendwie, also wird es eine Frage von Koalitionsverhandlungen sein, wenn es denn welche gibt zwischen Rot-Grün. Aber ich denke, es ist trotzdem die wichtigere Frage, was wir da drin selber entwickeln. Also wir mit den Menschen hier zusammen. Und ein Ding zum Beispiel ist, wir überlegen gerade eine große Demo hier am 11. September, da nochmal was dran zu wuppen. Und die Überlegung dazu war eben auch, also jetzt nicht nur Hafen-Solidaritätsdemo zu machen, sondern zu versuchen, das irgendwie, wo Menschen an ihren Punkten sind, in verschiedenen Stadtteilen, das mal zusammenzufassen in so einer Plattform und damit auf die Straße zu gehen. Also was man hier denn denkt, was auch anders werden muss.
Angesichts bevorstehender Auseinandersetzungen mit der Stadt Hamburg setzen die HafenstraßlerInnen auf ihre Verankerung im Stadtteil St. Pauli. Nach 11 Jahren Wohnen dort sind vielfältige Bindungen gewachsen. Unter anderem sind Leute von dort in der Drogenberatung, im Elternrat oder im Kirchenvorstand der St. Pauli-Gemeinde aktiv. Die Hafenstraßenhäuser gelten auch als Garant für bezahlbare Mieten im Viertel. Werden sie geräumt, so wissen viele, steigen auch bei ihnen die Mieten. Auch ein von den Bewohnerinnen des Hafens initiiertes Bauprojekt knüpft an die Bedürfnisse des Viertels an.
Das Quartier gehört zu den ärmsten Hamburgs. Überdurchschnittlich hohe Arbeitslosigkeit, Wohnungslosigkeit, unterbezahlte Jobs sowie Renten, die oft unterhalb des Sozialhilfeniveaus liegen. Das führt dazu, dass viele Menschen und Familien an den üblichen gewinnorientierten Freizeitangeboten nicht teilnehmen können, obwohl sie vor ihrer Haustür liegen. Dazu kommt der Mangel an Kinderbetreuungseinrichtungen, an Grün als Erholungsraum, an Sportmöglichkeiten und so weiter. Diese Situation wird durch die Verquickung mit dem von Vergnügungsvierteln angezogenen Massentourismus noch verschärft.
Schreiben die HafenstraßlerInnen in einer Broschüre zu ihrem Bauprojekt. Dieses soll auf einem Grundstück von 63 Meter Länge und 30 Meter Breite gleich neben den Häusern entstehen. Moni berichtet.
Die Grundidee ist eigentlich dabei, dass die Menschen, die in dem Stadtteil wohnen, das entscheiden sollen, bestimmen sollen, was in dem Stadtteil gebaut wird, was sie brauchen, was sie wollen. So. Wir haben jetzt hier einen Platz neben unseren Häusern, den ehemaligen Bauwagenplatz. Da standen eben mal die Bauwegen drauf, die dann 89 geräumt worden sind. Und der Platz ist frei und wir wollen hier ein Haus bauen, gemeinsam mit dem Stadtteil, nach den Bedürfnissen, die hier sind. Ne? Also nach dem, was die Menschen, also wir und die Leute im Stadtteil hier brauchen und wollen. Und angedacht, also wir haben uns da natürlich aus unseren Erfahrungen, die wir hier auch mit dem Stadtteil haben, haben wir uns überlegt, was wir da drin haben wollen. Und jetzt ist es so, dass erstmal vorläufig, das wird auch noch weiter diskutiert, es so aussieht, das soll eine große Stadtteilversammlungshalle rein unten und eine große Volksküche, eine Kindertagesstätte, Raum für Werkstätten und auch für Gewerbe, dann ein Badehaus, Sporträume und natürlich ganz viel Wohnbereich.
Zur Finanzierung des Projektes wurde eine Genossenschaft St. Pauli, Hafenstraße EG, gegründet, mit der die ehemals besetzten Häuser in der Hafenstraße erhalten und die dort entstandenen Formen und Möglichkeiten von selbstbestimmten Wohnen und Leben langfristig gesichert werden soll. Das zweite, ganz konkrete Projekt dieser Genossenschaft, so heißt es in der Präambel, ist die Durchsetzung und Errichtung eines Neubaus auf dem ehemaligen Bauwagenplatz. Nochmals Moni.
Die Genossenschaft war eigentlich so eine Art Werkzeuge dem, was wir wollen. Ne? Also dass du, so einerseits wollen wir ja sozusagen die Häuser in der Eigenverwaltung haben und nicht mehr das mit dieser Scheißhafenrand GmbH. Und da wäre einfach so ein Genossenschaftsmodell eigentlich eine ganz gute Form, also von den juristischen Formen, die es so gibt, im Sinn dessen, dass es halt irgendwie jetzt nicht unbedingt ein Eigentum ist, also weil so Eigentum an den Häusern zu haben, ist uns auch nicht so wichtig. Es geht darum, dass wir die Häuser, also gut, die gehören von unseren Vorstellungen sowieso uns. Aber es ist auch immer was Öffentliches, also gegen diesen Privatbesitz an Wohnraum, was ein Grundbedürfnis ist. Und ja, Sinn dieser Genossenschaft ist auch zum einen, praktisches Eigentum zu übernehmen an diesen Häusern, an den bestehenden Häusern und Bauherren zu werden für den Neubau. Und da, das ist eigentlich auch eine ganz gute Form, von dem, dass da ganz viele Menschen beteiligt sind. Wir haben es dann auch so gemacht, dass egal wie viele Anteile jemand zeichnet, der hat immer nur eine Stimme in dem Ganzen. Und das kam von diesen Vorstellungen uns am nächsten so. Und ich denke, in dem Fall Genossenschaft ist auch immer das, ist immer die Menschen, die da drin sind. Also wir werden ja nicht anders, nur weil wir eine Genossenschaft jetzt machen. Das sind nach wie vor auch wir. Das ist einfach so eine Form, auf die du auch einlässt in diesem System.
Punkt. Also ihr seid jetzt seit 11 Jahren dort und seid jetzt auch zum Teil so Bestandteil von so Touri-Stadtrundfahrten, wo eben auch gesagt wird, ja, die bunten Häuser da, das ist die Hafenstraße. Und jetzt war neulich bei uns in der Lokalzeitung eine große Reportage über die Hafenstraße, wo dran die übertitelt war, einst gefürchtete Krawallmacher, heute liebe Nachbarn, wo die ganzen Leute in der Hafenstraße also völlig entpolitisiert worden sind und so als nette, bunte Exoten kann man sie ja dulden, die sind ja irgendwie ganz harmlos. Also wie stehst du jetzt so da zu diesem Bild, was von euch da gemacht wird?
Es werden immer Bilder von uns gemacht. Also mal so oder mal so irgendwie, das ist alles Quatsch. Also diese ganze Sache war ja hier auch ganz oft mit Hafenstraße auf Schmusekurs. Jetzt schlüpfen die Wölfe in den Schafspelz und tun so, als wären sie nett und so. Wir sind auch nicht anders geworden. Also, wir machen nach wie vor unser Maul dazu auf, was wir richtig finden. Irgendwie oft zu wenig noch, klar. Aber das ist nicht ein taktisches Verhältnis jetzt, dass wir jetzt lieb und nett oder sonst was oder so. Natürlich finden wir das auch gut, mit Nachbarschaft hier die Konflikte zu klären, die es gibt. Und ich bin auch gerne irgendwie ein guter Nachbar irgendwie, wenn sich gerade die größten Schweinereien nebenan gibt. Und zum Beispiel für den Spekulanten hier sind wir hoffentlich keine guten Nachbarn, ne?
Ihr hört das Tagesinfo vom 9. August 1993.
Ich hasse das.
Ja, soweit der letzte Beitrag des heutigen Tages. Infos hier auf Radio Dreieckland. Bleibt noch die Verantwortlichkeit zu sagen, hier am Mikrofon waren Klaus und Arthur. Außerdem haben noch einige andere Leute zum Gelingen dieser Sendung beigetragen, in der Form, dass sie jetzt entweder uns Schallplatten zur Verfügung gestellt haben oder eben an Beiträgen mitgearbeitet haben, beziehungsweise Beiträge recherchiert haben. Also an dieser Stelle nochmal also schönen Dank. So ein Info ist ja immer auch eine Gemeinschaftsproduktion und nicht nur ein Produkt von ein oder zwei Menschen, sondern meistens von mehr Menschen. Wiederholt wird dieses Gemeinschaftsprodukt morgen um 10 Uhr. Am morgigen Dienstag 18 Uhr könnt ihr dann neues Tagesinfo hören. Veranstaltungshinweise, die ihr normalerweise an dieser Stelle hören könnt, fallen heute leider aus. Nicht, weil nichts im Kino läuft, sondern weil Veranstaltungen, die wir eben für relevant und für politisch wichtig halten, eben am heutigen Abend nicht stattfinden. Von daher verpasst ihr also gar nichts, wenn ihr weiter hier bei Radio Dreieckland zuhört und das weitere Programm verfolgt. Hier kommt als nächstes auch der Regionalfunk, die Redaktion aus Emding, die schon hier in den Startlöchern hinter mir rumwuselt. Also ich sage den Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt.
Tagesinfo
von Radio Dreieckland.